So, ich mache mich gerade technisch hier noch klar. Zack. Ja, vielen Dank für die Einladung in die alte Heimat. Das ist eine schöne Erfahrung für mich, als ich wieder hier in die Region kam, sind viele Erinnerungen in mir wach geworden. Und auch in diesem Raum habe ich ganz viele Erinnerungen. Als Teenie, 15, 16, habe ich an diesen Fasnachtsjugendtreffen, hießen die so? Fasnachtstreffen. Das war richtig cool. Ich weiß noch, wo ich so saß. Dann habe ich mit dem damaligen Prediger, Merdes hieß der, glaube ich. Ja, da habe ich mal eine dicke Diskussion gehabt. Ich passte nicht so ganz in das Schema. Und das drückt so ein bisschen auch mein Leben auf. Denn ich habe keine fromme Biografie. Bei meinen Eltern und zu Hause, da hat der Glaube keine große Rolle gespielt. Und 1979 im Mai, da ist Gott mir begegnet und er hat mein Leben transformiert. Wenn ich zurückschaue auf all die Jahrzehnte, muss ich sagen, das ist das Beste, was mir je passieren konnte. Das ist so ein verrücktes Leben geworden, so ein tolles Leben. Und eine ganz große Leidenschaft ist die Kirche von Jesus Christus, die Gemeinde von Jesus. Und zu erleben, wie Gemeinde sich erneuern und entwickeln kann, ist eine der Kernerfahrungen in den Jahrzehnten, die Heike und mich, meine Frau, die ich dann am Schillerplatz kennenlernte, die uns prägt und die uns unser ganzes Leben gestaltet hat, unsere Kinder geprägt hat. Mein Sohn, der Arno, oder unser Sohn, der Arno, ist auch Pastor geworden. Der macht genau das Gleiche, auch Gemeindeerneuerung. Wir sind voller Leidenschaft unterwegs. Ich bin so ein leidenschaftlicher Typ. Also von daher, ich rede mit Händen und Füßen. Aber ihr sitzt ja weit genug weg. Ist keine Gefahr. Keine Gefahr. Durch den Glauben sind so viele gute Dinge in mein Leben gekommen, die es in meiner Familie nicht gab. Ich habe nicht gedacht, dass ich hier so eine Ehe leben könnte, dass Kindererziehung irgendwie so anders sein könnte als die Art, wie ich es erlebt habe. Meine Eltern, die haben das dann auch wahrgenommen, wie der Glaube begann, mich zu verändern und mein Leben zu transformieren. Und ich weiß noch den Tag im Juni 1982, oder 1980 war das, wo ich mit meiner Mutter gemeinsam vor meinem Jugendbett kniete und sie ihr Leben Jesus gegeben hat. Und da begann sich ihr Leben zu transformieren. Mein Vater hat es beobachtet, der war immer sehr skeptisch. Und als er hörte, ich gebe Geld in die Kirche, also in den Schillerplatz, da war der richtig sauer. Und es gab einen Samstagmorgen, da saßen wir zusammen am Tisch, am Wohnzimmertisch, und dann sagt er zu mir, Lothar, wie ist das jetzt? Gibst du jetzt Geld in die Kirche? Man muss wissen, er hat im Krieg schwierige Erfahrungen mit Kirche gemacht. Kirche hatte viele Ressourcen bekommen und der Pfarrer hat die Ressourcen in Siebenbürgen, da kam er her, hat die Ressourcen an Leute verteilt, die eh schon genug hatten oder wo gute Connections waren. Und sagt, die Kirche, das sind alles nur Lügner, die wollen nur dein Geld und das ist nicht gut. So, das war seine Prägung. Wir sitzen dann am Samstagmorgen, sitzen wir am Tisch, sagt der Lothar, wenn ein Norddeutscher gewesen wäre, hätte er gesagt, Butter bei die Fische, wie sieht's aus? Gibst du der Kirche Geld? Ja, Vater, ich gebe Geld. Das machst du nicht. Doch, das mache ich. War 16 Jahre alt, gerade eine Ausbildung begonnen. Sagt er, du gibst von deinem Ausbildungsgeld, gibst du der Kirche Geld? Ja, mache ich. Wie viel gibst du denn da? Ja, ich gebe den Zehnten. Wie der Mann kreidebleich, den Zehnten, spinnst du? Ne, mach ich, das bin ich überzeugt. Sagt der Luther, die Sache ist jetzt ganz einfach. Solange du, ihr kennt den Spruch, deine Füße unter meinen Tisch streckst, machst du das nicht. Doch, mach ich. Pass auf, du fliegst raus dann. Sag ich, Vater, dann musst du mich rausschmeißen. Ich hatte gerade vorhin den Vers gelesen, wer seine Familie, Vater, Mutter mehr liebt wie mich, ne? Junger Christ, der liest das, der glaubt das, der handelt so. Wir sitzen am Tisch und Vater, dann musst du mich rausschmeißen. Es wird irgendeinen Weg geben. Mein Hintergedanke war, da gibt es eine nette WG. Lucia, Doris, Inge, die haben mich nämlich aufgefangen in der Zeit als junger Christ. Da lernte ich dann Gerhard kennen und Andreas. Und da hatte ich Mut gehabt, weil da war eine Gemeinschaft. Und wie die mit mir umgegangen sind, das kannte ich nicht aus meinem Umfeld. Und ich glaubte, dass das stimmt, was Jesus sagt. Und wenn Jesus das sagen hat, da passieren fantastische Dinge. Warum soll das nicht sein? Ich glaubte das so als naiver Teenie. Und ich glaube es heute als naiver Alter. Immer noch. Und die Spanne dazwischen sind so verrückte Erfahrungen. Mein Vater hat mich nicht rausgeschmissen, im Gegenteil. Der Sohn von Walter Schulz, der dann auch später zum Glauben kam, sitzt am 1. Januar 1993, am Neujahrsmorgen sitzt er bei uns am Tisch. Mein Vater war berührt schon von dem, was er erlebt hat bei meiner Mutter und bei mir. Gott hat ihn schon angerührt. Und bei diesem Neujahrsfrühstück kommt das Gespräch auf den Glauben. Und dann fragt Eckhardt fragt, Herr Kraus, wie stehen Sie zum Glauben? Ja, finde ich schon interessant, was ich so sehe. So, ja, Herr Kraus, wollen Sie Ihr Leben nicht Jesus anvertrauen? Ich verschluck mich fast am Frühstück. Eckhardt, was machst du da? Und mein Vater sagt, ja, habe ich auch schon überlegt. Wir sitzen am Tisch, sagt der Eckhardt, dann können wir dann direkt zusammen beten, können Sie Ihr Leben Jesus Christus anvertrauen. Ja, würde ich gerne machen. Da sitzen die da, beten. Mein Vater gibt sein Leben Jesus. Und ich denke, das ist nicht wahr, das ist irgendwie fake, keine Ahnung, was das ist. Aber sein Leben begann sich von dem Tag an zu verändern. Im August hatte er das erste Mal die Bibel durchgelesen. Meine Mutter rief mich an, ich wohnte woanders zu der Zeit, und sagte, ich komme mit deinem Vater nicht mehr klar. Der kommt nach der Arbeit nach Hause, der setzt sich an den Tisch nach dem Abendessen, der liest den ganzen Abend Bibel. Was ist mit dem Kerl los? Und sein Leben transformierte sich. Und so oft habe ich in den letzten 4 Jahrzehnten gesehen, wie sich Leben transformiert und Menschen Gott begegnen. Es hat meine Familie verändert. Es hat mein eigenes Leben verändert. Es hat meine Familie verändert. Und viele, viele Leben. Was kann durch die Kirche von Jesus Christus passieren, wenn sie wird, was sie ist und lebt, was sie soll? Was kann durch die Stami in all seinen Bewegungen kommen? Ihr habt Aktien in meinem Leben. Vielen Dank für alle Jugendkreise, wo ich dabei sein durfte, obwohl ich vom Schillerplatz kam. Vielen Dank für alles, was ihr investiert habt in mein Leben. Ich habe in diesem Raum geheiratet. Der Helmut Hanser, unser Gebäude war im Umbau und es ging da nicht. Und wir fragten Helmut und Helmut sagte, und es wäre bei Bruder Merdes nicht unbedingt so ganz klar gewesen, weil ich war so charismatisch angehaucht. Ich hatte nämlich in der Bibel gelesen, nachdem ich vielen meiner Freunden vom Glauben erzählte und da nichts passierte, da las ich Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Und das war mein Wunsch. Ich wollte gerne so von Jesus reden, dass es eine Resonanz im Leben von anderen Menschen hat. Und dann habe ich gebetet, 2 Wochen, jeden Abend, 2 Stunden, Gott, gib mir diese Kraft. Und Gott begegnete mir. Und 12 meiner Freunde und Familienleute kamen zum Glauben. In meinem direkten Umfeld. Was passiert, wenn Gott wirklich wirkt? Wow. Naja, und dann habe ich hier geheiratet. Und Helmut war so anders. Helmut sagte, du kannst hier einen Raum haben. Ihr könnt hier heiraten. Ihr könnt auch euer Kaffee trinken, einen Stock tiefer machen. Wir freuen uns, wenn wir euch so helfen können. Es kostet euch nichts. Was für ein Investment können wir in unser Leben geben, wenn wir auf die Art, wie Jesus sagt, dass wir leben sollen, miteinander umgehen und leben. Was für eine Hoffnung, was für ein Lichtzeichen kann von uns ausgehen. Die Stadt auf dem Berge, das Licht in der Dunkelheit. Das ist der Plan. Und so ging es dann los. Wir haben dann eine Reise angetreten. Hier, meine Frau und ich, seht ihr uns, wir sind in Alzey gestartet und dann habe ich Theologie studiert und dann war unsere erste Station Altensteig im Nordschwarzwald und wir erlebten, wie eine Jugendarbeit von 17 Leuten sich erneuerte und junge Leute zum Glauben kamen. Wir waren nach einer gewissen Zeit 120 junge Leute am Ort und haben eine regionale Jugendarbeit gemacht mit 1500 jungen Leuten. Haben ein Jugendzentrum gestartet, ausgebaut über Jahre, haben 1,5 Millionen D-Mark damals investiert und es ist eine großartige Arbeit daraus entstanden. Und da erlebten wir, was kann passieren, wenn Gott Gemeinde erneuert, wenn Gott etwas in Bewegung bringt. Dann ging unser Weg weiter nach Oldenburg, da ganz in den Norden. Die Gemeinde hatte sich 4-mal gespalten gehabt. Und Und es war so verrückt, wie Gott uns dahin geführt hat. Es würde zu weit führen, das zu erzählen, aber eine großartige Geschichte. Und wir erlebten, wie Gott eine zerstrittene Gemeinde zusammenbrachte, versöhnte. Jahre hatte sich keiner mehr für Jesus entschieden in dieser Gemeinde, wo diese Versöhnung und Einheit begann zu wirken. Da wagten wir dann Gottesdienste und es waren schon lange keine Nichtchristen mehr in den Gottesdienst gekommen. Wir sagen heute VIPs zu ihnen, die Very Important Persons, waren schon Jahre keine mehr da gewesen. Und wir haben gesagt, wir machen 3 Gottesdienste am Stück, wo wir VIPs einladen, unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Bekannten. Wir wollen, dass Menschen wieder zum Glauben finden. Und wir wussten, es gibt so ein paar Christen, die denken, wir lassen so einen Gottesdienst an uns vorbeigehen und es wird alles wieder normal werden. Deswegen haben wir 3 in Folge gehabt. Dass die 3 Sonntage, wenn sie nicht kommen wollten, ein Problem hätten. Und in der Tat, am ersten Sonntag kam die Gemeinde zusammen und guckte so mal gucken, und da waren 3 Nichtchristen da. Wenn dann ein Nichtchrist, der dein Nachbar ist, dein Freund, dein Bekannter neben dir sitzt, dann erlebst du den Gottesdienst komplett anders. Besser liest du nicht aus der alten Luther-Übersetzung. Hoffentlich nicht dieses Lied. Hoffentlich verhält sich die Gemeinde ordentlich. Und dann habe ich eine Predigt gehalten und ich weiß noch, wie die Leute mich angeguckt haben, vor allen Dingen die ihre Freunde mitgebracht haben, so: Lothar, besser predigst du heute gut. Eine Predigt gehalten und am Ende mache ich was, wo alle die Luft anhalten, sagen: So, ich wollte mal fragen, wer jetzt hier ist und sein Leben Jesus geben will. Wir beten jetzt zusammen und es ist so eine Gelegenheit, Gott kennenzulernen. Und die ganze Gemeinde sagt: Oh nein, Kraus, es sind nur 3 da. Die anderen kennen sich alle. Wir waren eine kleine Gemeinde. Was machst du da? Aber das wäre einfach zu peinlich gewesen, was anderes zu tun. Sie senken ihren Kopf. Ich fange an zu beten. Dann frage ich so: Okay, ist jemand, der sein Leben Jesus geben will? Und da gehen 2 Hände hoch. Nee, eine Hand ging hoch beim ersten. Und die ganze Gemeinde hält die Luft an, dass ich sage: Danke. Und ich: Krass! Was passiert hier? Und dann der den mitgebracht hatte, der sich dann gemeldet hat, der sagt: Und beim nächsten Gottesdienst waren 8 Leute mitgebracht. Krass. Und wieder passierte sowas. Beim nächsten Gottesdienst waren es 16 Leute, die mitgebracht wurden. Und da begann eine Gemeindeerneuerung. Wenn Menschen zum Glauben finden, wenn der Glaube wieder lebendig wird, auf einmal erneuerte sich diese Oldenburger Gemeinde. Und dann wuchs sie und wuchs sie und wuchs sie. Wir haben eine Gemeinde gegründet und es ging immer weiter. Und der Traum, dass Gott seine Kirche erneuern könnte, dass da großartige Dinge passieren, wir begannen ihn live aus der ersten Reihe mitzuerleben. Und dann haben wir Leute ausgebildet, haben 4 Leute in die Theologie studiert, haben bei uns Vikariat gemacht und sind dann Pastoren geworden. Dann habe ich ihnen die Gemeinde übergeben, einem davon. Und da begann eine neue Situation in Schorndorf. Da sind wir umgezogen nach Schorndorf runter und da haben wir eine Rolle übernommen, der Co-Pastor zu sein. Denn zu der Zeit begann ich, die Gemeindeberatung unserer Freikirche in Deutschland aufzubauen. Und das Team, wir bildeten ein Team mit knapp 40 Leuten. Hunderte von Gemeinden haben wir beraten in der Zeit und entdeckten, was braucht es denn, dass eine Gemeinde gesund wird und sich entwickelt und was schadet einer Gemeinde. Wir haben das immer intensiver studiert und ich werde euch heute Morgen ein paar Einsichten aus der Zeit auch hier vorstellen. Und dann zerbrach unsere Gemeinde in Regensburg, in der Mitte. Die Mitte, eine Spaltung, eine dramatische Situation. Und der Präses unserer Freikirche kam auf mich zu und sagte: Lothar, du bist noch jung genug, hast aber schon genug Erfahrung. Würdest du nach Regensburg in Bayern gehen? Wir haben in Bayern wenig Gemeinden. Und könntest du der Gemeinde helfen? Und dann gingen wir nach Bayern, sind umgezogen als ganze Familie, nach 1,5 Jahren von Schorndorf nach Regensburg. Und wieder erlebten wir so einen Erneuerungsprozess. Fantastisch. Also die Gemeinde heute, die hat über 400 Leute, ganz viele Nichtchristen, die Jesus da kennengelernt haben. Eine tolle Entwicklung, macht Riesenspaß, bis heute eine enge Verbindung. Und dann ging unser Weg weiter nach Esslingen, traditionelle Gemeinde, wieder das Gleiche. Die hatte sich nicht gespalten, war aber eingeschlafen und wieder so ein Prozess. Und dann kam Gifhorn. Gifhorn ist eine spezielle Gemeinde, in der Nähe von Hannover, zwischen Hannover und Wolfsburg. Und Gifhorn war eine Gemeinde auf dem Land, 40.000 Einwohner hat Gifhorn. Und sie sagten zu mir: Lothar, wir wissen nicht, ob es die Gemeinde in 3 Jahren noch gibt. Wir sind völlig überaltert. Hier gibt es keine Studenten. Leute kommen nicht hierher. Die ziehen alle nach Wolfsburg, weil da ist VW, aber GIFA nicht viel. Wissen nicht, wie es wird. Und die Gemeinde Hannover mit 400 Leuten, neues Gebäude, die hatte gefragt, ob wir kommen würden. Der Präses unserer Freikirche war der Pastor, der wollte mir seine Arbeit übergeben. Und Landeshauptstadt, tolle Geschichte, wir sind da, sprechen mit den Ältesten in Gifhorn, weil eine Freundin von uns die Gemeinde begleitet hat und gesagt hat, Lothar, ich habe das Gefühl, du solltest da hingehen. Geh mal dahin. Und da sind wir da hingegangen, haben mit den Ältesten gesprochen und es war ein lahmes Gespräch. Wir sind da raus und ich sagte, Heike, lass uns nach Hannover gehen, Großstadt, Landeshauptstadt, lass uns da neues Gebäude richtig loslegen und nicht da Gifhorn. Und dann fahren wir auf der Umgehungsstraße von Gifhorn, stehen an der Kreuzung und wieder passierte, wo ich euch dutzende Geschichten erzählen könnte der Art. Wir stehen an dieser Kreuzung, auf einmal sagt der Geist Gottes zu mir, tippt mir auf die Schulter und sagt, geh nicht nach Hannover, geh nach Gifhorn, du wirst überrascht sein, was ich vorhab. Und dann haben wir das gemacht, alle unsere Freunde haben gesagt, ihr spinnt. Und dann trafen wir die Gemeinde an, so, ein paar Leute, so Zackenraum, wir begannen einen Gemeindeprozess. Kann Gott eine Gemeinde in einem Ort mit 40.000 Einwohnern, wo es keine Uni gibt und nichts, kann Gott so eine Gemeinde erneuern? Kann Gott so eine Gemeinde erneuern? Das war die Frage. Und ich war so im ersten Gottesdienst, ich gucke so über die Menge, nur graue Haare. Oder was hast du da gemacht? Nein, es ist kein Déjà-vu hier. Was hast du da gemacht? Und menschlich, ist ja menschlich. Boah, das ist wie bei Elia. Da werden nochmal 7 Eimer Wasser über das Opfer gekippt. Feuer soll kommen. Hallo, willst du mich hier auf den Arm nehmen? Echt jetzt? Und es stellt immer die gleiche Frage. Wenn Gott der ist, der er sagt, dass er ist. Und wenn Gott tut und immer noch tut, was er immer getan hat, dann kann das passieren. Wenn es auf den Lothar Kraus ankommt und seine Erfahrung, dann keine Chance. Keine Chance, kaum junge Leute, was soll da passieren? Und dann begannen wir zu beten. Begannen jede Woche uns zu treffen zum Gebet. Und während wir so vor Gott waren, begann etwas in uns aufzubrechen und dann durch uns sich zu entfalten. Und dann seht ihr hier auf dem zweiten Bild, der Raum wurde voller. Und wir begannen diesen Traum zu träumen. Der Raum wurde voller und voller und dann haben wir auch gesagt, wie wäre es, wenn wir eine Kirche bauen, wo unsere Freunde lieben hinzukommen und wo Menschen zum Glauben finden. Und es hat eine Veränderung der Gemeinde erfordert, über die ich nachher noch genauer sprechen werde, was das für Veränderungen sind. Aber es hat eine massive Veränderung gebraucht, dass die Gemeinde bereit war, sich zu öffnen für Leute, die noch nicht im Glauben stehen, die eine Leidenschaft dafür haben. Wenn eine Gemeinde zurückfindet in ihre Bestimmung. Und dann weiß ich noch, der erste Gottesdienst, wo auch in Gifhorn dann Menschen dazukamen, die Gott nicht kennen. Die Freunde bringen sie mit, die sind aufgeregt, die hoffen, dass das klappt. Und dann läuft so ein Gottesdienst, wie er läuft, mit den Möglichkeiten, die man hat. Manches klappt, anderes nicht. Ganz normal, normalos, so haben wir uns bezeichnet in Gifhorn. Wir sind so normalos, wir haben keine übermäßigen Musiker, Techniker, Grafiker, Redner, sind alles normale Typen. Kann Gott mit normalos was gestalten? Und dann fragen die nach dem Gottesdienst ihre Freunde, und wie hat es dir gefallen? Ey, gut, echt? Ja, wirklich, gut, ehrlich? Ja. Dann sagen die VIPs, können wir wiederkommen? Ja, das ist so eine Höflichkeitsfrage. Die kamen wieder. Und dann kommen immer mehr VIPs. Kollege, wo der Arbeitskollege im Gottesdienst ist, er hat ihn gerade nicht eingeladen für den Sonntag, sieht er ihn, aha, und dann sieht er den nächsten Arbeitskollegen. Wie, wo kommst du her? Ja, der hat mich eingeladen, hat gesagt, das wäre richtig gut hier. Und auf einmal fingen an, VIPs einzuladen. Und der Gottesdienst wurde voller, im Raum gingen so 150, 160 Leute, passten da rein. Und auf einmal standen hinten die Leute, 20 Leute, 30 Leute, 40 Leute. Wir wollten keine 2 Gottesdienste machen, wir mussten es machen. Es gab einfach keinen anderen Platz in der Stadt. Dann haben wir 2 Gottesdienste gemacht, dann wurden die 2 Gottesdienste voll. Hinten standen wieder 20, 30, 40 Leute. Und wir suchten einen Raum, wie könnten wir weitergehen? Die Gemeinde war mittlerweile begeistert. Hey, da kommen Leute zum Glauben, junge Leute kommen, da bewegt sich was. Und nichts erneuert eine Gemeinde so sehr, wie wenn Menschen zum Glauben finden. Auf einmal spürt man, das ist unsere Bestimmung. Wenn Menschen an ihrem Glauben wachsen und vorankommen und ihr Leben sich ordnet und sie immer mehr über Gott verstehen und die Leidenschaft wächst. Fantastisch, fantastisch. Ich weiß, ihr seid begeistert, auch wenn ihr gerade so langsam guckt. Wirklich, das ist toll, das ist toll. Hey, eine Gemeinde ist stinklangweilig, wo Jahr ein, Jahr aus das Gleiche passiert. Keiner zum Glauben kommt, keiner geistlich wächst. In Oldenburg in der Gemeinde, da war das dann zuerst so, in der ersten Gemeindestunde hat sich einer aufgeführt wie die Wurz im Stall. 20 Jahre schon Christ und hat dermaßen über die Stränge geschlagen. Ich war ein junger Pastor unter 30. Ich war völlig schockiert. Und dann kommen die Leute, die lange in der Gemeinde sind, zu mir, legen freundschaftlich ihre Hand auf meine Schulter und sagen, Lothar, mach dir keine Gedanken. Das macht er schon seit 20 Jahren so. So kennen wir den. Man kann 20 Jahre in die Kirche gehen, ewig viele Predigten hören, ewig viel selber in der Bibel lesen und sich nicht verändern. Das kann nicht sein. Das ist nicht die Kirche von Jesus. Das ist nicht der Plan von Jesus. Menschen, die Gott begegnen, die werden erfasst von innen und ihr Leben transformiert sich und verändert sich. Und das begannen wir zu sehen. Und in so einer Gemeinde teil zu sein, macht Spaß. Das ist was Großartiges. Da bringt man seine Freunde und Bekannten mit. Und das passiert in Gifhorn. Und dann haben wir mit dem Bürgermeister Kontakt bekommen und fragten ihn nach alternativen Räumen. Und er sagte, es tut mir so leid, Frau Kraus, Herr Kraus, wir haben beide mit Ihnen so gesprochen, es gibt keine Räume in der Stadt. Da gibt es keine Industrie, da gibt es keine Hallen, die man übernehmen kann. In den Baugebieten ist nicht keine Fläche ausgewiesen für Kirche. Und dann sagte er, meine Frau sprach mit ihm noch im August des Jahres 2018 oder 2019, hab's gerade nicht im Kopf. Und da sagte er zu ihr, es gibt nichts in der Stadt. Und dann haben wir unser Gemeindeforum, 100 Leute da, Raum schön gefüllt, gute Atmosphäre. Gemeindeforum, da feiern wir Abendmahl, da haben wir die Family News, da beten wir zusammen. Und dann am Ende des Gemeindeforums tippt mir wieder der Geist Gottes auf die Schulter und sagt, stell dich auf die Bühne vorne an den Rand und sagt der Gemeinde, im nächsten Jahr werden wir in einem eigenen Gebäude in der Stadt sein. Also, nee, wir haben mit dem Bürgermeister vor 14 Tagen geredet. Es gibt kein Gebäude. Wir können, das geht nicht. Der Geist Gottes tippt mir auf die Schulter und sagt, Lothar, mach das. Sag ich, Herr, das läuft jetzt so gut in Gifhorn. Wir haben jetzt zwei volle Gottesdienste und die Stimmung ist gut. Und ich blamier mich. Das kann ich, das geht menschlich nicht. Der Geist Gottes tippt mir auf die Schulter. Geh das Risiko ein. Es braucht Mut, der Stimme von Gott zu folgen. Und dann stelle ich mich dahin, sag, wir sind eine Pfingstgemeinde. Wisst ihr, da geht es ja ein bisschen leichter wie bei euch. Ne? Da habe ich gesagt, hört mal, ich stehe hier im letzten Song, ich hab so stark innerlich das Gefühl, dass Gott sagt, wir werden nächstes Jahr in einem eigenen Gebäude sein. Ich weiß, das ist Irrsinn, ich weiß, was der Bürgermeister gesagt hat, Leute, ich bin nicht blöd geworden, nur weil ich jetzt hier ein Lied gesungen habe. Aber ich habe das so stark, es geht nicht anders. Ich hoffe, ihr verfahrt mit mir nicht so wie mit alttestamentlichen Propheten, wenn die Prophetie nicht eintritt. Die werden nämlich gesteinigt. Blöde Perspektive, gesteinigt werden. So. Nach dem Gemeindeforum kommen die Leute zu mir, legen ihre Hand auf meine Schulter und sagen, Lothar, toll, dass du so viel Mut hast. Sei nicht traurig, wenn es nicht kommt. Sei nicht frustriert, wenn es nicht passiert. So viel Mut hast du gehabt, toll. Aber hey, wir nehmen dir das auch nicht übel. 14 Tage später sitzt einer unserer Ältesten neben einem der reichsten Männer der Stadt. Die kommen ins Gespräch. Dann sagt der Mann, wir haben ein Gebäude, das kostet 3,5 Millionen. Und wir kriegen, die Fläche ist so groß, wir kriegen das nicht wirtschaftlich mit schwarzen Zahlen in Gifhorn dargestellt. Wenn du oder wenn Sie jemanden wissen, der Interesse an diesem Gebäude hätte, bitte bringen Sie uns in Kontakt. Dann sagt mein Ältester, ich glaube, wir kennen jemanden. Und dann beginnt eine Geschichte, die uns zu diesem Punkt gebracht hat. Das Brauhaus ist neben dem Rathaus und der Stadthalle das bekannteste Gebäude der Stadt. Fast jeder, der in Gifhorn groß geworden ist, hat da seinen ersten Vollrausch gehabt, seinen ersten Kuss bekommen. Das Gebäude war 2013, war der Veranstaltungsteil war abgebrannt und dieser reiche Mensch hatte das gekauft, hat es aufgebaut, hat Hunderttausende allein nur für die Inneneinrichtung ausgegeben mit einem Berliner Architekten, lauter Originalteile, wunderschön gemacht, ein wunderschönes Gebäude. Und wir haben Kontakt zu dieser Familie bekommen und Freundschaft aufgebaut. Heute sind wir per Du mit der Familie und die Zeitung begann über uns zu berichten. Wir waren ständig auf der Hauptseite und die politischen Parteien versuchten es zu verhindern, dass wir das bekommen. Wir hatten nicht das Geld und am Ende hat die Familie, weil eine Beziehung entstanden war, uns dieses Objekt für 1,85 Millionen verkauft, statt 3,5. Und wir gingen dieses Brauhaus rein, die Gemeinde wuchs immer mehr, Gottesdienst, Anteil von VIPs 20%. Und Gottes Gegenwart in diesem Gebäude so stark, bei der Einweihung, Eröffnung waren 2.500 Menschen aus der Stadt da. Wir haben keinen christlichen Promi eingeladen, keine besondere Band. Wir haben eine wilde Band aus der Stadt eingeladen, wo einer Christ ist, der Rest überhaupt nicht. Wir haben die Verknüpfung gebaut und entdeckten, was passiert, wenn eine Kirche mitten in der Stadt von Gott gesegnet Schritte geht. Und bis heute, ich habe es dann an meinen Nachfolger übergeben, das war dann der Schritt nach Mannheim, ein harter Schritt für uns, weil wir waren hier und in Mannheim mussten wir wieder hier loslegen. Das ist blöd bei unserer Berufung immer, du gibst immer die Sache ab, wenn sie top läuft und du übernimmst eine Sache, wo du wieder voll starten musst. Dieses Brauhaus, ich zeige euch noch ein paar Bilder, das ist die stärkste Geschichte unserer 35 Jahre. Und es ist eine Geschichte von Menschen. Menschen, die Gott berührt hat, Menschen, die Gott erreicht hat, deren Leben verändert wurde. Unser Weihnachtsgottesdienst, im letzten haben wir fast 1.000 Leute gehabt. Und mehr als 60% Leute im Glauben nichts zu tun haben. Die Zeitung hat über unseren Weihnachtsgottesdienst berichtet, so positiv. Und alles begann mit diesem Satz, Lothar, geh nicht nach Hannover, geh nach Gifhorn, du wirst überrascht sein, was da passiert. Was kann passieren, wenn Menschen Gott etwas zutrauen und sich zur Verfügung stellen? Was für eine Geschichte kann geschrieben werden? Was für eine Geschichte kann mit euch geschrieben werden? Was für eine Geschichte liegt vor euch? Wenn ihr die Geschichte genauer sehen wollt, ist ein Blick Biergarten vor Weihnachten, dann könnt ihr auf meinen Leiterblog gehen, da habe ich diese Geschichte dokumentiert. Und das füllt mein Herz. Die Dinge, die ich euch jetzt inhaltlich weitergeben werde, das ist so einfach ein biografischer Anknüpfungsrahmen. Und jetzt möchte ich gerne mit euch die nächsten Minuten über Dinge sprechen, die Geheimnisse dahinter sind, die Ursachen sind, die Wurzeln sind. Ich möchte mit euch über Dinge sprechen, die in 35 Jahren mir so deutlich wurden und so wichtig wurden und in jeder Gemeindeerneuerung eine entscheidende Rolle spielten. Und Punkte, zu denen ich euch inspirieren möchte und hoffe, dass sie euch vielleicht auch zum Guten herausfordern. Jede Gemeindeerneuerung, jede Gemeindeentwicklung beginnt mit Gott. Sie beginnt nie mit einem Menschen, sie beginnt immer mit Gott. In Matthäus 16, Vers 18 sagt Jesus zu Petrus, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Jesus baut Gemeinde. Nicht ihr, nicht wir bauen Gemeinde. Jesus baut seine Gemeinde. Und er sucht Kooperationspartner, hier den Petrus. Er sucht Kooperationspartner, mit denen und durch die er seine Kirche baut, seine Gemeinde zum Leben bringt. Und damit beginnt jede Gemeindeerneuerung, jeder Aufbruch, jeder Neuanfang, jeder Start beginnt mit Gott. Es beginnt nie mit einem Menschen, es beginnt immer mit Gott, der etwas im Herzen trägt, der einen Traum hat, der eine Region sieht und der etwas tun möchte, weil er Menschen liebt. Unser Gott ist ein menschenverliebter Gott. Er ist nicht gleichgültig über das, was um uns herum passiert. Er zieht sich auch nicht in seine Höhle zurück und denkt, na, wir haben das bald hier erledigt und wenn die sich da die Köpfe einschlagen wollen, dann sollen sie es halt machen. Gott ist bekümmert darüber und seine Gemeinde hat die Rolle, sein Herz in diese Welt zu tragen. Das ist unsere Bestimmung, unsere Berufung. In Johannes sagt Jesus, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Und das ist die Wahrheit. Er wirkt. Und wenn ich auf die letzten 35 Jahre meiner hauptberuflichen Tätigkeit als Pastor zurückgucke und denke, warum haben Dinge geklappt? Weil er gewirkt hat. Weil er wirkt. Ich habe es nicht immer gesehen. Ich konnte es nicht immer glauben. Manchmal war ich so frustriert. Da wollte ich auch aufgeben. Und ich wollte vor allen Dingen aufgeben, wenn ich auf mich gucke und auf meine Ressourcen gucke. Und mit Gerhard und Andreas Knebem habe ich ja seit fast 40 Jahren sind wir in einer ganz engen Geschwisterschaft, Bruderschaft miteinander verbunden. Gerhard kann euch von meinen Tiefpunkten erzählen. Du machst es nicht, du stehst unter Seelsorgegeheimnis. Ne? Das ist klar. Es ist nicht so, dass man immer oben fliegt, dass man immer motiviert ist, immer Glauben hat, immer Vertrauen hat. Aber wenn man so die Bilanz, wenn man Bilanz zieht, den Strich drunter zieht, Jesus wirkt, der Vater wirkt. Der Vater wirkt hier in der Stami. Vielleicht seht ihr das im Moment nicht konkret. Gehört, ihr seid durch einige Turbulenzen durch. Aber es hat ihn nicht in seiner Position verändert. Da ist immer noch eine Berufung, da ist immer noch ein Traum, da ist immer noch ein Potenzial, dass Menschen, die hier in der Region leben, ihn durch die Stami kennenlernen. Ihr Leben transformiert wird, verwandelt wird durch die Begegnung mit euch. Gott hat einen Traum für diese Gemeinde im Herzen. Der ist unkaputtbar. Es ist sein Traum. Es ist sein Traum. Was ist nun nötig, dass dieser Traum durchkommt? Denn Gott hat einen Traum ja für so viele Gemeinden und die Beobachtung in Deutschland ist, viele Gemeinden erfassen diesen Traum nicht, leben diesen Traum nicht, werden nicht ergriffen von diesem Traum. Viele Gemeinden darben. Es ist unfassbar, wie viele Gemeinschaften nicht mehr existieren, die vor 30, 40 Jahren noch existierten. Zu denken, wir werden immer irgendwie überleben. Ich könnte euch von so vielen überalterten Gemeinden erzählen, die den Punkt verpasst haben und irgendwann war es Geschichte. Was ist ein entscheidender Punkt, dass ihr nicht in 20 Jahren Geschichte seid? Eine Frage, die ich mit vielen der Gemeinden, wo ich als Pastor hinkam, wo ein Gemeindeerneuerungsprozess anstand, eine Frage, die wir uns stellen mussten. Was bewirkt diesen Unterschied, dass wir nicht in 10, 20 Jahren Geschichte sind? Dass wir wirklich leben, was unsere Bestimmung ist? Und das ist diese Vokabel. Die Frage ist, ob eine Gemeinde auftragsorientiert oder bedürfnisorientiert unterwegs ist. Ist eine Gemeinde auftragsorientiert oder bedürfnisorientiert unterwegs? Wenn ihr heute an diesem Tag nur einen Gedanken mitnehmt, dann ist das, was ich die nächsten Minuten sage, das Wichtigste, was ich euch sagen kann. Das ist die Essenz aus 35 hauptberuflichen Jahren. Viele Gemeinden sind bedürfnisorientiert unterwegs. Und zwar orientiert an den Bedürfnissen derer, die schon lange dabei sind. Da kommen Leute auf mich zu, die sind 40 Jahre Christen, die haben buchstäblich tausende Predigten gehört und sagen, heute war nichts für mich dabei, wie soll ich durch die Woche kommen? Hä? Du solltest deinen eigenen Brunnen gegraben haben, du solltest deine eigenen Felder bestellt haben, du solltest so viel ernten, Woche für Woche, dass du noch x andere miternähren kannst. Was ist das für eine bescheuerte Frage? Viele Christen sind Egoisten. Viele Christen drehen sich um sich selbst und reflektieren ihr ganzes Leben, ihr ganzes Wahrnehmen immer von ihrer Perspektive, ihr Bedürfnis. Und da gibt es auch eine ganz fromme Variante, die ist mir so oft begegnet. Da ist der Lehrer, der eine Lehrbegabung von Gott hat, und anstatt mit dieser Lehrbegabung zu dienen, bei den Kindern oder in Kleingruppen oder wo immer, kommt er und ist der Mahner. Hier müsste mehr Bibellehre gebracht werden. dann steht der Evangelist auf und sagt, nee, diese Gemeinde erneuert sich, wenn wir endlich mal auf die Straße gehen würden. Und der Beter kommt um die Ecke und sagt, Leute, ehrlich, wir müssen beten. Wenn diese Gemeinde nicht mehr betet, dann passiert hier gar nichts. Dann sagt der eine diakonische Berufung hat, ach was, wir müssen den Schwachen dienen. Wir müssen gucken, wo wir Leute finden, denen wir im Namen Jesus was Gutes tun können. Und dann sagt der Worshipper, sagt, ach was, wir müssen eine Worship Night machen. Wir müssen alle 4 Wochen hier zusammenkommen und die Decke muss sich heben, wenn wir Gott anbeten. Wenn wir Gott anbeten und seine Gegenwart kommt, dann löst sich alles. Gabenprojektion nennt man das. Gott gibt Menschen eine Berufung und sie nehmen ihre Berufung und projizieren diese Berufung und wollen die ganze Gemeinde gefangen nehmen, sagen, alle müssen das so machen, wie das mir in meiner Berufung gegeben und geschenkt ist. Und wenn diese Gemeinde nicht mehr betet, wenn diese Gemeinde nicht mehr das und jenes und dieses, dann bin ich nicht mehr Teil dieser Gemeinde. Wie oft habe ich das gehört? Egoismus. Es muss nach meiner Vorstellung gehen. Gemeinde erneuert sich nicht auf diesem Weg. Viele Gemeinden sind in diesem negativen Sinne bedürfnisorientiert. Wenn meine Bedürfnisse nicht mehr gestillt werden, dann bin ich nicht mehr dabei. Dann höre ich auf zu spenden, dann mache ich nicht mehr mit, dann bin ich einfach draußen. Ich beobachte es noch eine Zeit vom Rand und dann bin ich weg. Eine Gemeinde erneuert sich, wenn sie auftragsorientiert beginnt zu denken. Wenn sie versteht, dass sie Auftragnehmer ist. Es geht nämlich nicht um mich. Ich werde es gleich noch ein bisschen auflösen. Ich weiß, es ist provokant, aber ich will euch auch an dieser Stelle provozieren. Es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Bedürfnisse, es geht nicht darum, dass mein Kopf sich durchsetzt. Es geht auch nicht darum, dass dein Kopf, Gerhard, sich hier durchsetzt oder Friedhelms Kopf sich hier durchsetzt. Oder es geht darum, was der Auftraggeber uns für einen Auftrag gibt. Und der Auftraggeber ist unser Herr Jesus Christus. Wir sind seine Gemeinde. Das ist nicht meine Gemeinde. Leute mich fragen, Lothar, wie geht's deiner Gemeinde? Oh, mir gehört keine Gemeinde. Es ist seine Gemeinde. Und er gibt uns klare Aufträge. Matthäus 28, 18 kennt ihr alle. Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und komisch, ich habe das in der Gemeinde so selten erlebt, dass Leute in der Gemeindeversammlung aufstehen und sagen, Leute, ich bin total unzufrieden über unsere Gemeindesituation. Es bekehren sich zu wenig Leute. Ich habe gehört so, die Musik ist zu laut, die Predigten sind zu lang, der Kaffee ist zu kalt. Was wurde schon alles kritisiert in Gemeinden? Ich habe das noch nie erlebt, dass in der Gemeinde, wo wir so einen Erneuerungsprozess begannen, dass da Leute aufstehen und sagen so, Leute, wir haben ein Problem. Hier werden zu wenig Leute reife Nachfolger von Jesus. Wir bleiben hier alles auf so einem Kinderstatus stehen. Was ist los? Hier kommen zu wenig Leute zum Glauben. Hier wird zu wenig Liebe gelebt. Ich bin gewundert. Wo der Auftrag doch so heißt, geht hin. Hey, wir schicken zu wenig Leute in die Weltmission. Der Geldanteil unserer Gemeinde ist zu gering im Blick auf Weltmission. Ich habe das selten gehört, dass Leute so ticken. Verrückt. Wo das doch der Auftrag von Jesus ist. Wo die Gemeinde doch nicht uns gehört. Wo wir doch uns nicht mal die eigene Agenda geben können. Worum gibt's uns? Warum gibt's hier die Stami? Weil Gott ist, ist alles andere. Das ist seine Gemeinde. Was ist die Agenda, die Gott für die Stami hat? Das ist die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist nicht, gefällt mir das? Finde ich das gut? Will ich dabei sein? Die Frage ist, was ist Gottes Agenda für die Gemeinde? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Mein Vers, der mich dazu gebracht hat, viele Abende zu beten und zu erleben, wie Gott handelt. Gott will uns mit seiner Gegenwart erfüllen und beschenken, damit wir hingehen und in Vollmacht die gute Nachricht weitersagen. Damit Leute zum Glauben kommen. Wir sind nicht nur Informanten des Himmels. Wir wollen beten, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wie die Dinge im Himmel geregelt sind, so sollen sie hier geregelt sein. Gott, wir wollen, dass du hier handelst in unserer Stadt. Wir wollen sehen, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir wollen sehen, dass Menschen transformiert werden. Wir wollen sehen, dass die Liebe zunimmt, dass die Gnade zunimmt, dass wir eine Gemeinde sind, die großzügig ist. Wir wollen sehen, dass Leute, die hier ein halbes Jahr herkommen, dass sie sagen, ich denke so anders. Jemand hat am letzten Sonntag zu mir in Mannheim gesagt, das ist total verrückt bei euch. Ich habe ein Jahr jetzt eine Gemeinde, auch jemand, der so ganz am Anfang so ist, ich habe ein Jahr lang eine Gemeinde besucht, irgendwie, boah, ich war dreimal hier und ich habe das Gefühl, ich habe mehr Input bekommen und ich bin mehr herausgefordert, mein Leben zu überdenken, wie in dem ganzen Jahr vorher. Gott möchte Leben verändern. Und das ist der Auftrag, deswegen gibt er uns den Heiligen Geist. Nicht damit wir angeben können mit irgendwelchen Gaben oder uns wichtig tun oder ausflippen oder irgendwas. Der Geist Gottes ist uns gegeben, damit wir was nach vorne bringen. Er gibt uns Werkzeuge und nicht Spielzeuge. Auftragsorientiert. Ja, wenn ich das so sage, ich zeige gleich mal unseren Traufvers von Heike und mir. Wenn ich das so sage und so, wenn wir so im Dialog wären, dann kommt dann irgendwann so ein Widerspruch so. Ja, aber ich spiele doch auch irgendeine Rolle bei Gott. Es geht doch nicht immer nur um anderen. Wo bleib ich denn da? Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Das ist unser Traufvers. Und das stimmt. Wir sind nie zu kurz gekommen. Gott verspricht, dass er sich um uns kümmert, wenn wir uns um seine Sache kümmern. Und das ist die göttliche Mathematik. Wir kümmern uns um Gottes Sache, Gott kümmert sich um unsere Sache. Und ich sag dir, Gott hat die schlechteren Karten. Wenn ich mich um seine Sache kümmere, immer irgendwie nicht ganz optimal. Wenn Gott sich um meine Sachen kümmert, der Schöpfer, wow. Und diesen Weg zu gehen, ist eine große Herausforderung. Ich bring's dann jetzt auf die Spitze. Jesus sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Um eine Gemeinde zu bauen, die auftragsorientiert unterwegs ist, bin ich herausgefordert, mich selbst zu verleugnen, meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche hinten anzustellen, im Wissen, Gott kümmert sich darum und ich muss das Tag für Tag für Tag machen. Eine Gemeinde, die so tickt, die nimmt Einfluss auf ihre ganze Umgebung. Und das wünscht sich der Himmel für uns. Dass wir den Auftrag von Jesus zum Abend sagen, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Ich meine, in Thomas Müller beim FC Bayern, der sagt ja nicht, oh, ich muss trainieren. Jetzt habe ich ja wieder ein Spiel am Wochenende. Ich meine, wisst ihr, ein Profifußballer, der will ja nicht auf der Tribüne sitzen und zugucken, wie andere die Tore schießen. Der will ja nicht mal auf der Bank sitzen. Wenn es im Spiel eng wird, dann labert er an seinen Trainer ran und sagt, wechsel mich ein. Und wenn dann Günther Netzer ist, wechselt er sich selber ein. Die Alten unter uns können sich noch erinnern. Die wollen ein Spiel entscheiden. Die fordern den Ball. Die wollen, dass man gewinnt. Steve Jobs, der wollte das mit seinen Apple-Produkten, dass er gewinnt. Der wollte keine Firma gründen, um eine Pleite zu haben. Der wollte gewinnen. Und jeder, der im Leben etwas bewegt, der will etwas bewirken und erreichen. Und Gott möchte, dass wir mit dieser Gesinnung sagen, wir möchten, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, dass das Frucht trägt, dass Menschen mit ihm in Verbindung kommen. Das ist ihre Leidenschaft. Und es kostet einen Preis. Ich meine, als wir unseren Arno bekommen haben, hat es unser ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Die Nächte waren nicht mehr, wie sie vorher waren. Das Geld mussten wir teilen. Die Freizeit konnte nicht mehr so gestaltet werden wie vorher. Kinder, die haben uns ganz viel an Freiheit genommen. Die haben uns ganz schön viel Selbstverleugnung abverlangt. Da war manche Nacht und mancher Morgen, wo du gedacht hast, Mann, wann hört das endlich auf? Dann hat unsere Tochter, die hat dann Krupphusten bekommen, die hat dann geatmet, wo du dachtest, jeden nächsten Moment hört sie auf zu atmen. Da bist du in einer wahnsinnigen Anspannung. Und du gibst dein ganzes Herz da rein. und du verzichtest und verzichtest und verzichtest. Bist du der Verlierer? Nee, du bist der Gewinner. Hey, unsere Tochter hat uns jetzt das Wochenende besucht. Das war so ein starker Besuch. Es war so klasse, sich mit dieser Frau zu unterhalten und zu sehen, was aus ihr geworden ist. Ich sitze doch da nicht auf meinem Sofa und denke, jeden Euro, den ich investiert habe, das Mädel war umsonst. Mann, und die war teuer. Mädchen, was soll ich sagen? Nein. Wisst ihr, etwas tut so lange weh, solange es keine Perspektive hat, solange es keinen Sinn ergibt. Da ist jede Investition irgendwie so. Aber wenn man den Sinn sieht, und deswegen muss Gemeinde auftragsorientiert ticken. Sie muss begreifen, was ihre Berufung und ihre Bestimmung ist und sich da voll hineingeben. Selbstverleugnung. Galater 5, Vers 13. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Dient einander in Liebe. Ist das übertrieben? Mancher kommt ja nur ein-, zweimal im Monat in die Kirche und denkt, damit ist alles okay und lebt eigentlich sein eigenes Leben. Und jetzt ist dieser Typ da aus Mannheim und sagt, hey, wir müssen Vollgas geben, müssen den Auftrag begreifen und sein ganzes Herz da reingeben. Und ich schäme mich nicht dafür, denn es ist nicht übertrieben. Jesus erzählt das Gleichnis von diesem Kaufmann und sagt, mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese Perle. Das Wertvollste, was mir in meinem Leben je begegnet ist, ist die Begegnung mit Jesus Christus. Im Römerbrief sagt der Apostel Paulus, weil Gott ist, er begründet, sagt, wegen ihm ist alles, besteht alles und alles läuft auf ihn zu. Gott ist der Anfang von allem, weil Gott ist, ist überhaupt alles. Ohne Gott wäre nichts. Weil er ist, existiert alles. Weil er ist, besteht alles, funktioniert alles. Und er wird wiederkommen und wird die Welt in Ordnung bringen und wird alles in allem sein. Wer mit diesem Gott unterwegs ist, der hat diese kostbare Perle gefunden. Und die Kirche, die Gemeinde von Jesus, hat diesen Schatz. Und dieser Schatz ist in irdenen Gefäßen. Auf das klar ist, die Ehre gehört Gott, die gehört keinem Menschen. Der Schatz ist in irdenen Gefäßen. Und das Beste, was wir einem Menschen geben können, ist, ihn bekannt zu machen mit dem Gott des Universums, der alles geschaffen hat, wegen dem alles ist, durch den alles besteht und auf den alles zuläuft. Alle Despoten werden eines Tages ihren letzten Atemzug machen. Alle großen Firmen werden eines Tages ihre Tore schließen. Die großen Probleme dieser Welt sind die Probleme unseres Herzens. Und niemand kann das menschliche Herz heilen. Kein Politiker, kein Philosoph, kein Theologe, kein Staatslenker, kein Konzern. Das menschliche Herz kann nur einer verändern. Das ist der Gott des Himmels, der in Jesus Christus Mensch geworden ist. An unserer Stelle, an diesem Kreuz sein Leben gegeben hat. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Der Weg in die Zukunft ist ein Weg, der nur über Jesus Christus geht. Das ist eine Botschaft, die unsere Generationenkultur nicht so gerne hören will, aber es ist die rettende Botschaft. Und wir sind Agenten dieser rettenden Botschaft. Das ist die Bestimmung von Kirche. Und du kannst mit deinem Leben nichts Wertvolleres tun, als es ganz diesem Jesus Christus zur Verfügung zu stellen und mit Leidenschaft ihm nachzufolgen. Und es ist eure Zukunft, behaupte ich mal ganz frech, nach Hunderten von Gemeindeberatungen, nach 6 eigenen Prozessen, die ich geleitet habe und die mich alles gekostet haben, wenn die Gemeinde auftragsorientiert beginnt zu leben, wenn Christus die Mitte wird und wenn der Auftrag von Christus die Mitte wird, dann ändert sich alles. Und wenn meine eigenen Bedürfnisse, ob sie sehr fromm ummäntelt sind, sehr christlich beschrieben werden oder sehr offensichtlich egoistisch sind, wenn meine Bedürfnisse in der Mitte stehen und eine Gemeinde so funktioniert, dann verwelkt sie. Wenn Christus die Mitte ist, die Quelle, wenn sein Auftrag die Handlungsrichtung ist, dann beginnt eine Gemeinde zu blühen. Stammi, wo steht ihr? Seid ihr am Verwelken oder am Blühen? Träumt ihr davon, dass hier immer weniger hocken, oder träumt ihr davon, dass ihr endlich mal euren Bau hier irgendwie hinkriegt? Weil ihr einen Grund habt, weil so viele Menschen hier kommen und ihr nicht mehr über Gebäude und Standorte diskutieren müsst, sondern nur noch die Frage habt, wo bringen wir all die Leute unter? Und wer weiß, vielleicht fusioniert ihr ja mit dem Schillerplatz, dann habt ihr zwei Locations. Es gibt so viele Ideen, wie das umgesetzt wird. Aber es beginnt im Herzen. Es beginnt bei Gott und seinem Plan. Und es beginnt in unserem Herzen. Wann immer auf diesem Planeten Dinge nicht in Ordnung waren, hat Gott sich Menschen berufen. Abraham, Isaac und Jakob, Mose, den David, die Propheten. Gott macht es nicht ohne uns, die Apostel. Er beruft sich Menschen. Und seine Augen, Micha 6, Vers 8, durchwandern die ganze Erde. Und er sucht nach Menschen, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Und mit ihnen schreibt er seine Geschichte. Hey, warum sollte er mit euch nicht Geschichte schreiben? Es gibt ja so die Klassiker, ich bin zu jung, ich bin zu alt. Kannst du alles stecken lassen? Gott hat auf alles eine gute Antwort. Der entscheidende Punkt ist die Frage, wo ist mein Herz? Darf Gott mich berühren? Darf er mich anfeuern? Gibt es einen Plan für diese Kirche? Ihr wisst den Plan nicht. Egal, seid ihr auf der Suche nach diesem Plan. Gott, wir wollen eine auftragsorientierte Stami in all seiner Region sein. Wir wollen verstehen, was der Grundauftrag ist. Und wir wollen verstehen, was unser spezifischer Auftrag ist. Gott, du kannst auf uns zählen. Wir wollen eine Gemeinschaft sein, die einen Unterschied in dieser Stadt macht. Weil die Liebe von Gott uns transformiert, wird die Liebe von Gott durch uns transformierend wirken. Gott handelt. Und der Geist Gottes sagt mir gerade, während ich das sage, ich bin jetzt ein Pfingstler, der hat ja manchmal sowas. Ne? Also sorry. Ne? Einige von euch haben sich komplett eingerichtet in ihr Leben. Die wollen das nicht. Du bist Mitglied im Herr segne mich Club geworden. Herr segne mich, segne meine Arbeit, segne meine Kinder, segne mein Haus, segne meine Urlaubsplanung, schenk, dass der Krieg in der Ukraine nicht meine Urlaubspläne zerstört. Herr, segne unseren Öltank, segne unseren Gaslieferanten. Herr, nicht kälter wie 19 Grad, bitte sorge dafür. Herr, segne mich, Club. Dieser Club macht demnächst die Türen zu. Die Kirche von Jesus Christus hat die Verheißung, dass die Pforten des Totenreiches sie nicht überwältigen werden. Und es beginnt in uns, dass Jesus unsere Herzen anzünden kann, auftragsorientiert zu leben. Das ist unsere Bestimmung. So ist die Frage, was ist deine Leidenschaft? Sitzt du hier mit Leidenschaft oder mit Pflichterfüllung? Was ist deine Leidenschaft? Wofür brennst du? Wofür brennst du? Das ist die entscheidende Frage. Wofür brennst du? Augustinus hat den Satz so schön formuliert. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Hey, dein Feuer ist ausgegangen, du hast mal gebrannt. Du bist frustriert, du hast dich zurückgezogen, du baust dein eigenes Leben auf. Ist es wirklich das mit dem einzigen Leben machen, das du hast? Lass dich anstecken von diesem Feuer Gottes. Die Leidenschaft für das, wofür Gott Leidenschaft hat, um zu erleben, was Gott vorhat. Was könnte durch das einzige Leben passieren, das du hast? Willst du wirklich am Ende sagen, ich war mit dem Wohnmobil am Nordkap? Ist das wirklich die Vision? Ich habe meine Küche renoviert. Ich habe hier ein paar Fragen an euch und ich würde euch einladen, an den Tischen jetzt eine Zeit der Reflexion zu nehmen. Die Folie bleibt an, könnt ihr lesen. Klärt doch mal miteinander, wie es euch als Stami geht. Ist euer grundsätzlicher Auftrag, den Jesus an euch als Stami hat, ist der klar? Lebt der hier in der Gemeinde? Ist der pulsierend? Brennt das Feuer? Wisst ihr um euren spezifischen Auftrag? Warum hat Gott die Stami nach Alzey gestellt? Was ist der spezifische Auftrag? Was will Gott mit euch als Gemeinschaft tun in dieser Stadt? Was ist sein Plan? Habt ihr euer Gemeindeleben an diesem Auftrag ausgerichtet? Eure Angebote, eure Gruppen, eure Ressourcen, eure Finanzen, eure Kräfte, eure besten Mitarbeiter, sind eure engagiertesten Mitarbeiter in den wichtigsten Themen aktiv? Kommt ihr wirklich voran? Es kostet einen Preis. Aber alles, was gut ist, kostet einen Preis. Überlegt doch mal am Tisch. Hättet ihr Lust, den Preis zu bezahlen? Wenn Gott mit euch Geschichte schreiben würde, würdest du die Hand heben und sagen, ich bin dabei, ich will alles in Frage stellen, wenn doch nur Jesus hier tut, was er geplant hat von Ewigkeit her? Gebt euch 15 Minuten einfach mal Zeit an den Tischen. Ich weiß nicht, ob eure Musik da in der Lage ist, irgendeine schöne Hintergrundmusik, das schöne Atmosphäre ist, irgend so was Instrumentales. Und reflektiert doch mal diese Fragen. Und ihr wisst ja, Fakten sind Freunde. Fakten sind Freunde, einer meiner Lieblingssätze. Redet ehrlich miteinander. Fakten sind Freunde. Wie ein Navigationsnavi-Navigerät. Ein Navi muss erstmal seinen Standort bestimmen. Bucht sich in den Satelliten ein. Und egal, wo ich stehe eben nirgendwo. Im Nirvana, im, weiß ich, im Morast. Egal. Kläre, wo der Ausgangspunkt ist. Kläre, wo du hin willst. Und auf diesem Weg findet ihr den Weg, den Gott für euch hat. Vielen Dank, dass ihr soweit zugehört habt und viel Spaß an den Tischen.